ARD. Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
Politik und Hintergrund in der Fastenzeit mit Barbara Kostolnik und einem gewichtigen Gast. Der Vizekanzler, SPD-Co-Chef und Finanzminister ist bei uns. Hallo Lars Klingbeil.
Schönen guten Tag.
Fasten Sie die nächsten 40 Tage? Und was genau? Süßes, Alkohol, Politikphrasen?
Ich war noch nie ein Fan dieser Fastenzeit. Sieht man mir auch an. Und insofern verzichte ich auch nicht auf irgendwas gerade.
Sie sind ja auch Finanzminister.
Genau, ich bewundere Leute, die das machen, die dann sagen, ich esse jetzt so und so lange keine Süßigkeiten, Alkohol trinke ich sowieso kaum, aber ich habe mich noch nie diesem Kult angeschlossen.
Gehen wir gleich in Medias Res, also in die Politik. Was ist Ihrer Meinung nach das absolut allerwichtigste, wofür Deutschland jetzt Geld ausgeben muss? Also die erste Priorität. Und wenn es geht, phrasenfrei.
Die Hauptpriorität gerade ist, dass wir in unsere Bundeswehr investieren. Also weil wir einfach einen Krieg haben in der Ukraine, weil Putin deutlich gemacht hat, dass er nicht aufhört, wenn er die Ukraine besiegt haben sollte, was ihm hoffentlich nicht gelingt. Und deswegen müssen wir alles tun dafür, dass wir hier sicher leben. Es gibt viele andere Bereiche, für die ich auch finde, sollten wir Geld ausgeben. Aber gerade ist unsere Sicherheit das Drängendste und das Dringlichste. Und ich hoffe, das waren jetzt für Sie keine Phrasen. Ich meine das jedenfalls sehr ernst.
Wenn wir kurz auf die SICO gucken, die Sicherheitskonferenz, da waren Sie auch. Das war ja einmal mehr ein ziemlich erschütterndes Ereignis eigentlich, wenn man sich die USA anguckt. Sind Sie eigentlich eher Team Spahn, also Partnerschaft statt Gefolgschaft, oder Team Merz, der ja von einem tiefen Graben zwischen den USA und Europa gesprochen hat?
Ich fand die Rede von Friedrich Merz sehr kraftvoll und sehr gut, und die hat auch meine Unterstützung. Und gleichwohl ist meine Haltung jetzt, wir dürfen jetzt nicht die ganze Zeit gucken, was macht der amerikanische Präsident. Jetzt kann man über Reden spekulieren, über Taten spekulieren. Wenn wir jetzt in Europa mal verstanden haben, worum es geht, wenn wir vorankommen, wenn wir jetzt mal Knoten durchschlagen, wenn wir stärker sind in Europa, dann ist ein bisschen egaler auch, was in den USA passiert. Dann gehen wir unseren Weg alleine. Ich bin überzeugter Transatlantiker und will den immer gerne mit den USA gehen, aber ich will nicht abhängig von den USA sein und ich will mich auch nicht klein machen vor denen.
Jetzt hat ja der französische Präsident Emmanuel Macron, um eine europäische Verteidigung zu finanzieren, diese Eurobonds mal wieder auf den Tisch gebracht. Und zwar Eurobonds als Ausnahmefall. Gehen Sie damit?
Ich fände ehrlicherweise ein bisschen schlauer, wenn wir erstmal gucken, dass die ganzen Gelder, die in Europa da sind, dass die ausgegeben werden. Das ist heute noch nicht der Fall. Also wenn ich zum Beispiel auf NextGen EU, das war ja so ein gemeinsames Programm auch bei SAFE, wo es sogar um Verteidigungsfinanzierung geht, da sind viele Gelder noch gar nicht abgerufen. Also jetzt sich schon wieder Gedanken zu machen, wo das nächste Geld herkommen kann, in Zeiten, wo das Geld, was da ist, noch nicht mal ausgegeben wurde, finde ich ein bisschen komisch. Und das Zweite ist, dass ich Ihnen auch sehr klar sage, wir geben jetzt gerade so viel Geld für Verteidigung aus. Ich habe gerade gesagt, ich finde das so richtig. Aber jetzt sich nochmal Gedanken darüber zu machen, wie kann man das Geld effizienter ausgeben? Wie können wir in 27 europäischen Ländern unsere Verteidigungsausgaben koordinieren, sie effizienter machen, aus jedem Euro mehr rausholen? Darum geht's. Ich glaube, es ist immer ein bisschen komisch, wenn immer nur die Debatte darum läuft, wie kriegt man noch mehr Geld? Ich möchte gerade drüber reden, wie geben wir das Geld effizienter aus?
Es muss ja auch Geld reinkommen, ne? Und als Finanzminister sind Sie im Prinzip auch ein bisschen damit befasst. Denken Sie manchmal heimlich, ach, Mehrwertsteuererhöhung, das wär's, 2 Prozentpunkte rauf, dann habe ich mein Haushaltsloch 27, 29 ein bisschen gestopft, das wäre der leichte Weg raus?
Also erstmal finde ich, darf die Ambition gar nicht sein, dass wir jetzt durch Steuererhöhungen alle Haushaltsprobleme lösen. Egal ob das, ich lese ja alles gerade, ja, Mehrwertsteuer, Zuckersteuer ist jetzt wieder im Gespräch. Aber erstmal müssen wir uns fragen, wie kriegen wir die Wirtschaft angelaufen? Wie kriegen wir das hin, dass wir wieder mehr Wirtschaftswachstum haben, als das heute der Fall ist? Das ist gut für den Haushalt. Dann müssen wir uns auch fragen, wo können wir einsparen? Ich finde, diese Frage muss man sich auch hart stellen. Wir brauchen Strukturreformen in unserem Land. Bärbel Baas hat gerade Dinge vorgestellt zur Modernisierung des Sozialstaates. Das finde ich sehr gelungen. Das wird auch mittelfristig zur Einsparung führen. Und dann kann man immer noch drüber reden, wie dann auch die Einnahmeseite gestärkt werden kann. Ich bin da total offen, aber ich sage Ihnen auch sehr klar, das darf nicht immer das Erste sein, was der Politik einfällt. Die Menschen gucken auf uns und sagen, wo spart ihr denn? Was könnt ihr denn besser machen? Wo könnt ihr Strukturen verändern? Und das ist das, was mich gerade umtreibt. Ich bin immer bereit für diese Debatte auch über mehr Einnahmen, aber das darf nicht die erste Frage sein, die wir uns stellen.
Kommen wir gleich drauf zurück. Ich wollte Sie noch kurz zu dem Atomschutzschirm fragen. Da war Olaf Scholz sehr skeptisch. Friedrich Merz ist jetzt nicht mehr so skeptisch. Ist da auch nicht die Gefahr groß, dass Trump noch mehr verärgert wird, wenn man jetzt Alternativen erwägt zum US-amerikanischen Atomschutzschirm?
Ja, man muss aber ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also sehr klares Bekenntnis der Bundesregierung, und das sieht Friedrich Merz so, das sieht Boris Pistorius so, und das habe ich auch deutlich gemacht. Wir haben innerhalb der NATO bestehende Abkommen, Verträge, wir haben die nukleare Teilhabe und daran wird nicht gerüttelt. Also das werden wir niemals tun von unserer Seite. Da sind wir auch sehr dankbar für ein starkes transatlantisches Bündnis. Dass Emmanuel Macron gesagt hat, wollen wir mal reden, das kann man einer deutsch-französischen Freundschaft nicht vom Tisch wischen. Und deswegen habe ich auch gesagt, diese Gespräche sind richtig. Aber ob diese Gespräche überhaupt ein Ergebnis haben und wie das Ergebnis aussehen kann, das werden wir dann sehen. Aber es ist garantiert nichts, wo ich jetzt sage, ich kehre mich von den Amerikanern ab und wende mich da Frankreich zu. Es geht darum, dass man unter den Freunden Deutschland-Frankreich redet, aber dass wir ein klares Signal immer senden, wir kehren da nicht von den Amerikanern ab.
Danke bis dahin, Lars Klingbeil. Der SPD-Co-Chef und Finanzminister ist bei uns in Politik und Hintergrund. Wir sprechen gleich weiter und bleiben thematisch in Frankreich. Frankreich ist ein wichtiger Partner für Deutschland und trotzdem ist das Verhältnis einfach nicht so optimal zu kriegen, wie es in der Vergangenheit zumindest phasenweise war. Das liegt auch an den handelnden Personen Merz und Macron. Da dachte man, das würde besser flutschen als Scholz und Macron. Macron war das Schiff, das schon einige an den Start gebracht hatten, aber das wird wohl auf immer und ewig mit Angela Merkel in Verbindung gebracht. Sorry, Friedrich Merz, to break it to you. Auch hier hat die Nemesis des amtierenden Bundeskanzlers einen uneinholbaren Vorsprung. Jetzt schauen wir mal auf das vertrackte Verhältnis Deutschland-Frankreich. Eurobonds haben wir gerade gehört, hat Friedrich Merz und hat auch der Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil gerade eben abgeräumt nochmal. Fragen wir unsere Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta. Hallo nach Paris.
Hallo, bonjour aus Paris.
Der Haushaltsspielraum unserer Nachbarn ist ja nicht gerade groß, um nicht zu sagen so klein, dass er fast nicht vorhanden ist. Ist das auch ein Grund, warum Frankreich bei der Ukraine-Unterstützung zum Beispiel nicht so wirklich liefert?
Ja, in der Tat hat Frankreich wenig Spielraum, eine Gesamtverschuldung von 117% des Bruttoinlandsproduktes. In Deutschland sind es ja nur 62%. Trotzdem ist das Verteidigungsbudget das einzige, das bei dem jetzt hart errungenen Haushalt für 2026 einen Zuwachs verzeichnen konnte. Insgesamt 57 Milliarden Euro. Die Franzosen wollen also in Verteidigung investieren, in Munition, in Drohnenbau. Aber sie haben schon in den letzten Jahren zugeben müssen, dass sie gar nicht so viel Material haben, was sie abgeben könnten, wie sie sonst immer so suggeriert haben. Das liegt einfach daran, dass sonst die eigene Verteidigungsfähigkeit gefährdet wäre. Also schon vor dem ganzen Schlamassel mit dem Haushalt hatte man da nicht so viele Möglichkeiten. Und das kratzt natürlich auch an Frankreichs Ruf als erste Militärmacht Europas, die aber, muss man jetzt doch feststellen, vor allem darauf beruht, dass sie eben die nukleare Abschreckung haben. Und ja, insofern können sie nicht so viel zur Ukraine beisteuern.
Gerade hat ja der Bundesaußenminister Johann Wadephul die Franzosen gemaßregelt und stärkere Anstrengungen bei den Verteidigungsausgaben für europäische Souveränität gefordert. Ich denke, das kommt bestimmt super an.
Ja, das kommt in der Tat nicht gut an. Viele große Zeitungen haben hier das Interview von Wadephul aufgegriffen, schreiben, Berlin erteile Paris eine Lektion, Wadephul sei ungewöhnlich scharf gewesen. Von Regierungsseite aber gab es keine offiziellen Reaktionen. Da hält man sich bedeckt, entweder weil man den Eklat vermeiden will oder weil man insgeheim weiß, dass der Außenminister recht hat. Ja, und wir sehen ja auch in dieser Situation versucht Macron es mit zwei Vorstößen, ohne sich jetzt direkt auf Wadephul zu beziehen. Einmal die schon erwähnten Eurobonds, er versucht da weiterzukommen, und zweitens eben der Verweis auf den Nuklearschirm, den Frankreich doch in Europa in die Waagschale werfen könne.
Wie ist es denn mit diesem nuklearen Angebot von Emmanuel Macron? Friedrich Merz will ja mit ihm sprechen. Kann man dann einfach die Atomwaffen teilen und schon sind wir von den USA unabhängig?
Nein, es ist ja in der Tat sehr viel komplizierter, wenngleich die Idee ja bestechend ist. Also Frankreichs Präsident de Gaulle hatte ja schon nach dem Krieg darauf gesetzt, unabhängig von dem ungeliebten Verbündeten USA zu sein und auch damals schon mal Angebote nach Deutschland gemacht. Jetzt, wo das erste Mal von Deutschland so wirklich in Erwägung gezogen wird, muss man aber sehen, dass es ziemlich viele konkrete unbeantwortete Fragen gibt. Also Das hat ja auch Kanzler Merz in diesem Machtwechsel-Podcast angesprochen. Wären deutsche Flieger überhaupt fähig, französische Atomwaffen zu tragen? Wäre Frankreich bereit, Atomwaffen zu entwickeln, die extra für die Stationierung in europäischen Partnerländern gemacht sind, so wie es bei den amerikanischen Atomwaffen der Fall ist? Außerdem müsste Frankreichs Atomschirm ja auch irgendwie in Einklang gebracht werden mit dem amerikanischen Schutzschirm. Und keiner, und vor allem nicht Deutschland, will, dass der US-Schutzschirm jetzt völlig von einem französischen ersetzt würde. Also da gibt es noch viele offene Fragen und wir sind da gespannt auf Macrons große Rede zu dem Thema, die wir am 2. März erwarten.
Schauen wir noch auf eine andere Bedrohung. In der EU, in Europa steht und fällt ja alles mit dem kommenden Jahr, weil da nämlich die Präsidentschaftswahlen in Frankreich sind. Der amtierende Präsident darf nicht mehr antreten und anders als Donald Trump zum Beispiel hat er auch nicht vor, das zu ändern. Wie stehen denn gerade die Aussichten, dass das Rassemblement National, also die extremen Rechten ab 2027 den Präsidenten stellen oder die Präsidentin, weil dann würde die Lage sich ja noch mal deutlich verkomplizieren. Sie ist ja schon vertrackt genug.
Ja, also in der Tat standen die Chancen aus Sicht des Rassemblement National noch nie so gut, den Präsidentenjob übernehmen zu können. Alle Umfragen zeigen, dass der oder die RN-Kandidatin locker die erste Runde überstehen und dann in die finale zweite Runde der Präsidentschaftswahlen einziehen würde. Und zwar egal, ob die Grande Dame des Rassemblement National, also Marine Le Pen, antreten würde oder ihr politischer Ziehsohn Jordan Bardella. Le Pen wird ja sehr wahrscheinlich nicht antreten können wegen der Verurteilung im Zusammenhang mit der Veruntreuung von EU-Geldern. Wenn der RN in die zweite Runde kommt, wovon wir ausgehen, wird es spannend. Falls es dann einen liberalen Mitte-Gegenkandidaten gibt, stehen die Chancen jetzt meiner Interpretation nach nicht so schlecht, dass es dann doch eher der gemäßigte Kandidat wird. Falls aber die linksradikale LFI ihren Kandidaten in die zweite Runde hieven
also
kann, dann
Assumis.
Ist es La France Insoumise, genau, linksradikal, dann wären doch die Chancen sehr groß, dass sich viele bürgerliche oder konservative Wähler eher auf die Seiten des RN schlagen und dann eben den RN-Kandidaten in den Élysée tragen würden.
Jetzt haben wir ja gerade in Frankreich so ein bisschen Weimarer Verhältnisse, möchte man meinen. Die Linksextremen und die Rechtsextremen schlagen sich auf den Straßen die Köpfe ein. Es gab einen Toten. Das ist eine Situation, die Frankreich aufwühlt, die aber auch hier ganz schreckliche Erinnerungen weckt. Wie ist da die Situation?
Also diese ganze Geschichte um den getöteten rechtsextremen Studenten da in Lyon wird gerade zu einem großen Problem für La France Insoumise, für die Linksradikalen, weil alle politischen Lager, nicht nur ganz rechts außen, sondern auch die Konservativen, auch das Macron-Lager, die Linke für ihre Nähe zu gewaltbereiten antifaschistischen Gruppen verurteilen. Sie stellen jetzt LFI als Gefahr für die Republik dar. Und es ist die große Frage, wie diese Partei da noch mal rauskommen kann. Ihr Anführer Mélenchon, ein großer Populist, der selber erklärt hat, alle Themen in der Gesellschaft konfliktualisieren zu wollen, hat sich von dieser Jeune Garde, von dieser antifaschistischen Gruppe nie losgesagt. Im Gegenteil, sie in Schutz genommen. Und insofern könnte es gut sein, dass jetzt auch angesichts dessen, dass die LFI auch gemäßigte linke Gegenkandidaten hat, Raphael Glücksmann zum Beispiel, es keine guten Chancen mehr haben wird, in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl nächstes Jahr zu kommen. Aber bis dahin ist natürlich auch noch eine lange Zeit.
Jedenfalls ist die Lage nicht besonders rosig für etablierte Parteien. Vielen Dank, das war unsere ARD-Korrespondentin Julia Borutta aus Paris. Schöne Grüße.
Sehr gern.
Straßenschlachten wie in Frankreich haben wir in Deutschland zum Glück noch nicht, aber rechte Netzwerke versuchen in Deutschland immer mehr Lebensbereiche zu unterwandern, unter anderem die Betriebe. Der Thüringer AfD-Chef und Rechtsextremist Björn Höcke nennt diese Strategie kulturelle Hegemonie und nennt auch einige Beispiele für das Vorfeld der AfD.
Wir brauchen das Vorfeld, deswegen sage ich Ja zu den freien Medien, ich sage Ja zu den Bloggern, ich sage Ja zu den Bürgerbewegungen, ich sage Ja zum Zentrum Automobile. Wir brauchen dieses Vorfeld. Ohne dieses Vorfeld sind wir nichts und werden nicht durchbrechen.
Das Zentrum Automobil als Vorfeldorganisation der AfD, sagt Björn Höcke auf dem Parteitag der AfD 2022. In Riesa war das. Und falls Sie bis dahin noch nicht so viel vom Zentrum gehört haben, hier werden Sie geholfen. Mein Kollege Johannes Leininger recherchiert nämlich zu diesem Zentrum Automobile und er ist hier im Studio. Hallo Johannes.
Hi Barbara.
Was ist das denn nun, dieses Zentrum?
Naja, Zentrum selbst sagt, es sei die alternative Gewerkschaft. Also ein Gegenmodell zu den etablierten Gewerkschaften wie IG Metall und so weiter. Anders als etwa bei der IG Metall gibt es bei Zentrum aber keine flächendeckende betriebliche Verankerung. Der Verein konnte zwar in den vergangenen Jahren ein paar Betriebsratsmandate gewinnen, vor allem in Baden-Württemberg, der Erfolg ist insgesamt aber ziemlich überschaubar. Zentrum ist nicht mal tariffähig, also kann für seine Mitglieder keine Tarifverträge abschließen.
Also diese tatsächliche gewerkschaftliche Macht ist ziemlich begrenzt, weil sie keine verbindlichen Tarifverträge abschließen können. Das ist ja einer der Hauptgründe überhaupt, warum es Gewerkschaften gibt. Warum sollte man sich dann überhaupt mit diesem Verein, mit dem Zentrum befassen?
Das Interessante an Zentrum ist, wie dieser Verein vernetzt ist und welche Personen hinter Zentrum stecken. Im Vorstand sitzen mehrere Männer, die enge Verbindungen zur rechtsextremen Szene haben oder hatten. Der prominenteste ist der Vorstandsvorsitzende Oliver Hilburger. Der saß Anfang der 2000er für die christliche Gewerkschaft Metall im Betriebsrat von Mercedes in Stuttgart-Untertürkheim. Gleichzeitig war er aber auch Mitglied in der Rechtsrockband Neue Werte und pflegte enge Kontakte zur Neonazi-Szene. Als das rauskam, ist er dann bei der christlichen Gewerkschaft rausgeflogen, hat die Nazi-Band verlassen und seinen eigenen Verein gegründet, das Zentrum Automobil. Das war 2009.
Jetzt nochmal zu diesem Oliver Hilburger. Wenn du sagst, das ist ein ehemaliges Mitglied einer Rechtsrockband und das Ganze ist fast 20 Jahre her, wo steht er denn dann heute?
Das habe ich Daphne Weber gefragt, die an der Berliner Humboldt-Uni zu strategischer Kommunikation in politischen Mobilisierungen promoviert hat. Daphne Weber hat sich vor kurzem in einer ausführlichen Studie damit beschäftigt, wofür Zentrum eintritt, wie der Verein vernetzt ist und kommuniziert und auch damit, wo der Gründer von Zentrum heute politisch steht.
Also es gibt sicher auch die Aussteiger, aber von Oliver Hilburger kann man das jetzt nicht behaupten. Er tritt ja regelmäßig auch bei Kompakt auf, ein rechtsradikales Magazin. Er pflegt intensive Kontakte zu dem sehr rechten Flügel der auch insgesamt rechten AfD, zu einzelnen Abgeordneten. Also da kann man nicht davon ausgehen, dass er irgendwie jetzt mit einer Vergangenheit gebrochen oder abgeschlossen hat.
Also das war der Chef vom Zentrum, aber was bedeutet das für den Verein? Was sind die Verbindungen zur AfD?
Also der Verein hat insgesamt eine extrem rechte Ausrichtung und er pflegt heute sehr, sehr enge Verbindungen zur AfD. Dabei war Zentrum selbst der AfD bis 2022 zu rechts. Es gab sogar einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Man konnte also nicht gleichzeitig Zentrumsmitglied und AfD-Mitglied sein. 2022 hat der AfD-Parteitag diesen Beschluss aber dann gekippt und seitdem arbeiten Zentrum und AfD eng zusammen.
Wir haben ja den Ausschnitt von Höcke gehört und der stammt von diesem Parteitag. Zentrum wird als Teil des sogenannten Vorfelds gebraucht. Ist denn Zentrum überhaupt noch eine eher eigenständige gewerkschaftliche Initiative mit sehr starken rechten Kontakten oder ist es schon ein strategisches Projekt der extremen Rechten, um eben in diese Betriebe reinzukommen?
Auch das habe ich Daphne Weber gefragt und sie sagt, es ist beides. Auf der einen Seite gibt es den Versuch, eine eigenständige rechte Gewerkschaft aufzubauen, bisher mit eher mäßigem Erfolg, wenn man das mit den Wahlergebnissen der AfD vergleicht, aber
gleichzeitig ist es aber auch ein Baustein strategischer Hegemoniearbeit von Seiten der Rechten. Also es gibt Diskussionsbeiträge, es gibt Erörterungen, nenne ich es mal, in denen diskutiert wird, dass man eigentlich so eine AfD-nahe Gewerkschaft bräuchte, die quasi schon extrem rechts ist, aber eben nicht mit AfD im Namen auftritt, aber stark angelehnt, um dann quasi um diese Hegemonie in diesem vorpolitischen Feld zu kämpfen.
Und das vorpolitische Feld Betriebe oder der Arbeitsplatz allgemein, das ist nun mal ein ziemlich großes. Wir alle verbringen ja ziemlich viel unserer Lebenszeit mit Arbeit.
Johannes, ganz konkret, wenn wir in die Betriebe gucken, Ingolstadt zum Beispiel, Audi, wie eng ist das Zentrum dort mit der AfD verbandelt?
Ja, vor gut zwei Wochen haben die Ingolstädter AfDler Lukas Rehm, der im Bundestag sitzt, und Oskar Lipp, der im Landtag sitzt, Zentrumskandidaten zu einer Diskussionsrunde eingeladen. Auf dem Foto, das der Bundestagsabgeordnete Rehm danach auf X gepostet hat, sieht man die beiden Zentrumskandidaten Daniel See und Sebastian Pscheid.
Und was weiß man über die beiden?
Daniel See hat im vergangenen Herbst interimsweise die Leitung des AfD-Kreisverbands Pfaffenhofen übernommen. Und Sebastian Pscheid tritt bei den Kommunalwahlen im März, also ein paar Tage vor den Betriebsratswahlen bei Audi, in Wellheim im Landkreis Eichstätt auf Listenplatz 2 der AfD an.
Also treten in Ingolstadt AfDler für das Zentrum an.
Ja, so ist es.
Kannst du was dazu sagen, wie die Chancen von Zentrum bei Audi stehen?
Das ist jetzt nicht so leicht zu beurteilen, denn es gibt ja keine Umfragen, wie sich das mit den Betriebsratswahlen bei Audi darstellt, also anders als bei Landtags- oder Bundestagswahlen. Aber ich bin ja selbst Ingolstädter und habe mich mal umgehört, wie es überhaupt mit der Präsenz von Zentrum bei Audi aussieht. Und unter den vielen Rückmeldungen, die ich da bekommen habe, war die häufigste Antwort: Von denen habe ich noch nie was gehört. Oder auch, ich habe mal ein Plakat gesehen oder die haben mal Kugelschreiber verteilt, aber niemand hat irgendwie jemals mit einem Zentrumsmitglied zu tun gehabt. Und natürlich habe ich auch Daphne Weber gefragt, die sich seit langem mit dem Zentrum auseinandersetzt, wie die Chancen bei den Wahlen bei Audi stehen. Und sie sagt auch, dass man da nur spekulieren kann, aber...
Von dem, was ich jetzt sozusagen aus der Vergangenheit beobachtet habe, würde ich nicht damit rechnen, dass jetzt der große Durchbruch kommt.
Noch also ist das Zentrum nicht durchgebrochen, aber Björn Höcke hat es ja gesagt, der Plan ist ein anderer. Danke, Johannes, für diese Informationen. Du recherchierst weiter zur Strategie rechter Netzwerker in Betrieben. Und am 11. März gibt es dazu einen Funkstreifzug, sicher sehr zu empfehlen und zu hören in der Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und damit noch einmal zurück zu unserem prominenten Gast.
In Politik und Hintergrund spreche ich mit Lars Klingbeil, der nicht nur Finanzminister und Vizekanzler, sondern auch SPD-Co-Vorsitzender ist und als solcher im Kabinett sitzt. SPD pur geht ja im Kabinett nicht, weil sie in einer Koalition sind. Kommt Ihnen da zugute, dass Sie als recht pragmatisch gelten? Und ist das nicht auch eine Gefahr, weil Sie so pragmatisch sind, also eine Gefahr für Ihre Partei?
Also auf der einen Seite, glaube ich, ist es in einer Regierung immer richtig, dass man versucht, Lösungen zu finden und dass man die Dinge versucht zu klären, die gerade im Land die Menschen auch bewegen. Und da kannst du nicht in einer Regierung die ganze Zeit auf Krawall sein. Also das ist immer gescheitert. Wir haben zuletzt an der FDP gesehen, die später dann nicht mehr im Bundestag saßen, als sie wirklich auch diese Krawalltour gefahren sind. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Aufgabe von Bärbel Baas und mir als Parteivorsitzender auch, dass wir der SPD eine Eigenständigkeit geben. Das ist manchmal, würde ich sagen, ganz schwierig, weil wenn ich als Parteivorsitzender rede, dann kommen natürlich gerade Journalistinnen und Journalisten und sagen, warum setzt du das denn nicht morgen schon im Kabinett um? Aber diesen Spagat müssen wir aushalten. Und die SPD hat ja gerade deutlich gemacht, mit der Erbschaftssteuerdebatte, auch mit ihrer klaren Haltung zum Thema USA oder auch in der Regierung und in der Koalition mit dem Thema Rente, wo wir auch Schwerpunkte sehen, wo wir die klare Linie der SPD auch halten. Und das kriegen wir momentan ganz gut hin. Und deswegen, man muss immer sagen, es gibt vielleicht diesen Spagat, den man schaffen muss zwischen auf der einen Seite Kompromisse finden in der Regierung und auf der anderen Seite immer zeigen, was bedeutet SPD pur. Aber das haben Bärbel Baas und ich uns fest vorgenommen, dass wir das hinkriegen. Und ich finde, gerade klappt das auch.
Sie haben es angesprochen, also Erbschaftssteuerreform, haben Sie ein Papier vorgelegt, Sie haben jetzt Social Media Regulierung Papier vorgelegt. Also ich habe schon den Eindruck, dass die SPD da in Vorleistung geht, sage ich mal. Ist das ein Vorgeschmack, dass Sie so ein bisschen sagen, wir müssen auch die Union so vor uns hertreiben, also auch da schärfere Töne anschlagen, einfach um das Profil zu schärfen? Also was geht da in dieser Koalition denn zusammen?
Das ist gar nicht eine Taktik und zu sagen, wir müssen jetzt die Union vor uns hertreiben, darum geht's nicht, aber es sind Themen, die politisch im Raum stehen, wo die Menschen Antworten drauf haben wollen. Und gerade wenn Sie das Thema Social Media Verbot bis 14 nennen, das ist präsent. Also selbst Schulklassen reden mit mir über dieses Thema. Übrigens selbst Schulkids, die davon betroffen sind, sagen, bitte mach da mal was als Politik. Wir sind hier süchtig. Das geht alles nicht mehr gut. Und wir brauchen jetzt mal hier eine klare Vorgabe auch vom Staat, wie man sich zu verhalten hat. Eltern wollen das. Und mein Denken ist, wir müssen hier gesellschaftliche Probleme lösen. Nicht die Frage, treiben wir die Union vor uns her? Zumal in der Union ja selbst auch genug Leute sind, die das so sehen.
Wir hatten über die Steuerreform gesprochen oder über wie kommt Geld eigentlich in die Kassen. Da haben Sie eine Idee. Steuerreform, aber mit der Union müssen Sie das ja auch zusammenstemmen können. Also wo sind da die Berührungspunkte und wo sind vor allem die Divergenzen?
Die Berührung ist gerade vor allem darin, dass wir beide sagen, und so steht es auch im Koalitionsvertrag, wir wollen jetzt eine Einkommensteuerreform auf den Weg bringen, um kleinere und mittlere Einkommen zu entlasten. Also die fleißig sind, die sich anstrengen, aber deren Leben einfach teurer geworden ist. Also wer heute 3.000 Euro verdient im Monat, der merkt, dass die Lebensmittel teurer geworden sind, die Energiepreise, Mobilität, die Mieten sind gestiegen und da wollen wir eine Antwort drauf finden und dafür werde ich als Finanzminister dann Optionen vorlegen und dann müssen wir gemeinsam entscheiden, welchen Weg wir gehen.
Und wann?
Wir haben gesagt, in diesem Jahr, und ich werde dann was vorlegen, wenn ich überzeugt bin, dass es eine gute Option ist.
Wir haben ja Wahlen in 5 Bundesländern in diesem Jahr. Für die SPD sieht es überall eher mau aus, würde ich sagen. Sehr mau im Osten und in Baden-Württemberg, bisschen weniger in Rheinland-Pfalz und in Berlin. Sie sind ja als SPD-Co-Chef auch ein bisschen damit verantwortlich, wenn das nicht signifikant besser wird. Was das dann mit dem Vorsitz?
Also erstmal muss ich Ihnen sagen, ich teile gar nicht die Analyse, dass es mau aussieht. Ich bin mir sicher, dass Alexander Schweizer der Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz bleibt. Ich finde, dass Manuela Schwesig alle Chancen hat, in Mecklenburg-Vorpommern ihr Ministerpräsidentenamt zu verteidigen. Sie ist eine sehr starke Frau, die das wirklich hervorragend macht. Und wenn ich nach Berlin gucke, dann sage ich, hier ist das Rennen offen. Also Steffen Krach hat eine wirkliche Chance, muss jetzt auch zugeben, der amtierende, regierende Bürgermeister tut gerade sehr viel dafür, dass das Rennen offen ist. Und Sachsen-Anhalt ist eine wahnsinnig schwierige Wahl, Baden-Württemberg auch, weil da viele nicht auf die SPD gucken gerade, aber der Andi Stoch macht da einen tollen Job. Und in Sachsen-Anhalt wollen wir alles tun, um den ersten AfD-Ministerpräsidenten zu verhindern. Also ja, die Situation ist für die SPD seit Jahren nicht einfach, aber in diesem Jahr können wir unsere Punkte setzen und gerade Alexander Schweizer und Manuela Schwesig sind zwei sehr starke Akteure auch der SPD.
Wenn Sie zurückblicken, auf welche dieser drei Funktionen, die Sie ja haben, ne? Also SPD-Co-Chef, Vizekanzler, Finanzminister, hätten Sie rückblickend verzichten können oder verzichten sollen?
Mir haben viele damals gesagt, damit die SPD auch stark sein kann, braucht man diese Klarheit auch beim Personal, braucht man auch diese Bündelung. Und ich finde den Weg nach wie vor richtig. Natürlich ist es anstrengend, aber es macht mir auch sehr viel Spaß. Und gemeinsam mit Bärbel Baas habe ich mir vorgenommen, dass wir die SPD wieder stärker machen. Das kommt nicht über Nacht, sondern das ist eine lange Strecke. Aber ich erlebe durch eine Klarheit bei den Themen Erbschaftssteuer, Social Media, auch die Haltung gegenüber den USA, arbeiten wir uns jetzt langsam raus aus so einem Tal.
Danke für Ihre Zeit. Lars Klingbeil war das in Politik und Hintergrund. Mein Name ist Barbara Kostolnik. Machen Sie es gut.